Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich, heute die Predigt halten zu dürfen zu einem Thema, was mich schon immer begleitet. Innere Zufriedenheit. Michelle, das Glas ist halb voll und nicht halb leer. Ich glaube, diesen Satz musste ich mir schon unzählige Male anhören. Denn mir fällt es sehr, sehr schwer, das Positive aus einer Situation herauszuziehen. Ich bin der Meinung, man muss auch gewisse Dinge einfach mal aussprechen, ausdiskutieren, vergesse aber, dass ich mich dabei in einer Negativspirale befinde. Das Thema Zufriedenheit ist mein Lebensthema, denn ich sehe das, was fehlt. Ich sehe das, was nicht genug ist. Ich sehe das, was ich möchte und was ich machen möchte. Dabei sehe ich aber auch, dass ich nicht genug Zeit habe oder gar nicht die Kraft. Ich strebe nach Gerechtigkeit, merke aber, dass ich so häufig ungerecht behandelt werde. Und schon im Teenageralter musste ich feststellen, dass diese Lebenshaltung mich nicht wirklich weiterbringt. Sie schenkt mir keine Leichtigkeit, sie schenkt mir keine Freude und sie schenkt mir keine Freiheit. Vor allen Dingen schenkt sie mir aber keinen Frieden. Und seitdem ich Lukas kenne, habe ich auch noch einen Gegenüber, der mir das immer wieder spiegelt. Denn er findet diese Einstellung ganz und gar nicht gut. Er findet sie nicht angenehm, er findet sie nicht motivierend und nicht liebevoll. Somit war Anfang der 20er Jahre von mir klar, da muss ich dran. Jetzt, 10 Jahre später, bin ich noch immer da dran. Es ist also wirklich mein Lebensthema geworden. Ich möchte unseren heutigen Bibeltext vorlesen. Super, funktioniert. Als Jesus mit seinen Jüngern unter der Bibeltext steht in Lukas 10, 38, Vers 42. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf. Dort nahm ihn eine Frau als Gast bei sich auf. Ihr Name war Martha. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Die setzte sich zu den Füßen des Herrn nieder und hörte ihm zu. Martha aber war ganz davon in Anspruch genommen, sie zu bewirten. Schließlich ging sie zu Jesus und sagte: Herr, macht es dir nichts aus, dass meine Schwester mich alles alleine machen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Aber der Herr antwortete ihr: Martha, Martha, du bist so besorgt, machst dir Gedanken um so vieles, aber nur eins ist notwendig. Maria hat das Bessere gewählt. Das wird ihr niemand mehr wegnehmen. In diesem Bibeltext ist die Rede von zwei unterschiedlichen Frauen, mit zwei unterschiedlichen Charakteren, mit zwei unterschiedlichen Lebenseinstellungen. Maria, die Schwester von Martha. Sie setzt sich zu den Füßen Jesu und hörte ihm zu. Das, was Maria hier machte, war revolutionär. Schon alleine der Fakt, dass Jesus in einem Haus von zwei Frauen zu Besuch ging, das ging damals nicht. Es war absurd. Maria verhielt sich, indem sie sich zu seinen Füßen setzte, wie ein Mann. Und das war in den damaligen Kulturen gar nicht normal. Damals wurden sogar die Frauen und Männer räumlich getrennt. Maria überschritt hier eine ganz klare Linie. Sie überschritt eine wichtige Grenze in der sozialen Welt. Es war ein Skandal. Jemanden zu Füßen sitzen bedeutete damals auch nicht, dass man jemanden anhimmelte, sondern es bedeutete, dass man ein Schüler wurde. Man wollte von der Person etwas lernen. Man wollte so werden wie diese Person, die einen lehrte. Anti Wright sagt, dass Maria hier stillschweigend den Platz als zukünftige Lehrerin und Verkündigerin des Reiches Gottes angenommen hat. Und Jesus hat dies befürwortet, indem er ganz klar sagte: Martha, Maria hat wirklich das Bessere gewählt. Und genau bei diesem Satz werde ich immer ein bisschen wütend, weil ich kann Martha zu 100% nachvollziehen. Was denkt Jesus eigentlich, wer den ganzen Rest drumherum macht? Es muss doch gesorgt werden. Es sind doch meine Gäste. Ich muss doch eine gute Gastgeberin sein. Es sind doch meine Pflichten, das zu machen. Und wenn ich in meinem Leben hineinschaue, dann gibt es so viele Dinge, die gemacht werden müssen. Und ich war jetzt 2 Jahre in Elternzeit. Das bedeutet, alles, was zu Hause war, Das musste ich machen. Es musste aufgeräumt werden. Die Kinder mussten versorgt werden. Die Wäsche wusch sich auch nicht von alleine. Und gekocht werden sollte auch ab und zu. Oder wenn ich daran denke, dass wenn ich nach Hause zu meiner Familie fahre, es wird erwartet, dass ich alle Leute besuchen gehe, ob ich Zeit habe oder nicht. Denn es kann ja sein, dass die Großeltern beim nächsten Mal krank sind oder tot sind. Es wird erwartet. Man hat bestimmte Erwartungen im Leben, die erfüllt werden müssen. Weg von mir persönlich. Mir fallen so viele Beispiele ein. Die Mutter, die ihr eigenes Leben zurückstellt, um sich um die Kinder zu kümmern. Der Vater, der sich in die Arbeit stürzt, um die Familie zu ernähren. Der Jugendliche, der sich so anstrengt, um gute Noten zu erhalten, damit er ein gutes Studium findet. Der Sohn oder die Tochter, die die Mutter bis zum Tod pflegen, oder die Oma, die täglich auf die Enkelkinder aufpasst. Scheinbar geht es oft gar nicht anders. Und doch kenne ich Mütter, die einem verpassten Leben hinterher trauern. Väter, die ihre Kinder nur sporadisch sehen und gar nicht kennen. Schüler, die nie getanzt haben. Und Söhne und Töchter, die in der Pflege krank werden, weil sie sich selbst vergessen haben. Bei all den Baustellen, Ereignissen und Umständen unseres Lebens geht es manchmal nicht anders. Das gehört scheinbar zum Leben dazu. Tätigkeiten, die getan werden müssen und die von uns erwartet werden. Im Bibeltext erfüllt Martha beide Möglichkeiten. Als Gastgeberin muss sie sich um ihre Gäste kümmern und andererseits wird es doch auch von ihr erwartet. Dass sie Besuch von einem Rabbi bekommt, das ist schon außergewöhnlich genug. Das bedeutet, sie muss die perfekte Gastgeberin sein. Und Martha zeigt sich hier als eine tüchtige Frau. Und nichts ist schlimm an tüchtig sein. Tüchtig sein ist zunächst einmal eine Tugend. Wer tüchtig ist, der taugt etwas. Und das weckt Assoziationen an einer fleißigen Menschen. Tüchtig sein ist eine Kompetenz. Tüchtig sein heißt heute effizient sein. Viele von uns haben den Anspruch, tüchtig zu sein. Vielleicht, weil es unser innerer Anspruch ist oder weil es von außen herangetragen wird. Du musst tüchtig sein, sonst erreichst du gar nichts in deinem Leben. Das musste ich mir sehr häufig anhören früher. Und das ist auch alles schön und gut, besonders wenn es funktioniert. Wir fühlen uns gut, wir bekommen im besten Fall Anerkennung. Martha hingegen scheint aber mit dieser Situation gar nicht zufrieden zu sein. Sie scheint gerade gar nicht tüchtig sein zu wollen. Und vielleicht versteht sie auch gar nicht, was das da soll. Warum setzt Maria sich einfach da an den Füßen von Jesus? Vielleicht ist sie aber auch einfach eifersüchtig auf Maria, weil Maria den Mut aufbringt, alles stehen und liegen zu lassen, sich zu den Füßen Jesu zu setzen und diese Priorität zu wählen. Das alles könnte sein, dass Martha unzufrieden ist. Oder es wirkt so, dass sie unzufrieden ist, wenn man liest, Herr, macht es dir nichts aus, dass meine Schwester mich alles alleine machen lässt. Sag ihr doch mal, dass sie mir helfen soll. Und hier spiegelt sich vieles, was wir in unserem Alltag wieder erleben. Man macht und tut, man gibt sein Bestes, man geht viel arbeiten, kümmert sich um die Kinder, um die Familie, um die Gemeinde, um Freunde. Man möchte tüchtig sein, um ein erfülltes Leben zu haben. Aber es erfüllt nicht. Denn nicht immer gelingt uns alles. Manchmal ist einfach alles zu viel. Manchmal haben wir keine Kraft. Manchmal bleibt die Anerkennung und Wertschätzung aus. Und das Leben, das, was du führst, ist nicht das, wie du es dir vorgestellt hast. Und in unserem Leben wird es immer wieder Momente geben, wie diese. Momente, die uns unzufrieden machen. Und es gibt zwei Arten von Unzufriedenheit. Das ist einmal die punktuelle. Wenn ich morgens nach einer schlaflosen Nacht aufwache, um 6 Uhr, und mir denke, wie soll ich diesen Tag schaffen? Ich bin wirklich dann wütend und bin richtig, richtig unzufrieden. Und dann gibt es die Unzufriedenheit wie eine graue Wolke, die uns den ganzen Tag begleitet und unseren Alltag auffrisst. Und ich möchte in dieser Predigt nicht von der Wahrheit über Zufriedenheit reden. Das kann ich gar nicht. Das ist bei jedem Menschen anders. Aber ich möchte dich mit hineinnehmen in meine Gedanken, in meine Lösungsversuche hin zu einem zufriedeneren und erfüllteren Leben. So wie ich es für mich entdecke, so wie ich es für mich entdeckt habe und vor allem, wie ich mich mit Gott auf den Weg gemacht habe. Und ich glaube, dass es drei Aspekte gibt, die uns bei unserer Unzufriedenheit helfen können hin zur Zufriedenheit. Und am Ende hat es immer etwas mit einer Entscheidung zu tun. Im ersten Punkt geht es um Veränderung und Annahme. Du hast drei Möglichkeiten, mit deiner Situation umzugehen. Die erste Möglichkeit ist, du ärgerst dich über diese Situation und bleibst in diesem Strudel. Und darüber reden wir gar nicht, weil es geht ja um Zufriedenheit. Und wenn man sich die ganze Zeit ärgert, dann ist man unzufrieden. Die zweite Möglichkeit ist, dass du die Situation änderst. Und die dritte Möglichkeit ist, dass du die Situation annimmst. Jesus fordert Machthaber bestimmt und liebevoll dazu auf, sich zu seinen Füßen zu setzen. Er lädt sie dazu ein, die Situation zu verändern. Er lädt sie dazu ein, das Bessere zu wählen. Er lädt sie dazu ein, seine Schülerin zu werden und eine Priorität zu setzen. Es ist jetzt nicht wichtig, den Haushalt zu machen oder Gastgeberin zu sein. Es ist jetzt wichtig, dass wir Zeit zusammen verbringen. Und manchmal denkt man, man kann in seinem Leben nichts verändern und es geht doch. Setze zum Beispiel Prioritäten in deinem Lebensalltag, in deiner Wochenplanung. Ich habe gestern, war ich wieder ein paar Stunden unzufrieden, weil ich mir den Wochenplan angeschaut habe und mir gedacht habe, wie sollen wir diese Woche schaffen? Wer hat diese ganzen Termine gemacht? Und ich habe wirklich kurz zu Lukas gesagt, ich weiß gar nicht, wie das geht. Und natürlich streiten Lukas und ich uns dann immer. Und wenn wir aus dieser Streitsituation raus sind, dann können wir uns hinsetzen und sagen, die kommende Woche, die wird anstrengend. Aber wir können versuchen, die nächsten Wochen anders zu planen. Und es wird immer wieder solche Wochen geben. Aber wir können immer wieder darauf schauen, was sind unsere Prioritäten. Und Priorität ist, dass wir den Wochenplan im Fokus haben und uns nicht einen Termin nach dem anderen reinsetzen. Du kannst Prioritäten in deinen sozialen Kontakten machen. Es ist schön, viele Freunde zu haben. Aber hast du die Möglichkeit, in alle Freundschaften zu investieren? Erfüllt es dich, diese ganzen Freundschaften, oder frisst es dich eher auf? Du kannst Prioritäten in deiner Beziehung zu Gott setzen. Wenn du unzufrieden damit bist, wie deine Beziehung zu Gott ist, dann darfst du die Situation ändern und Prioritäten setzen. Oder du kannst Priorität in deinem Familienleben setzen. Ich bin eine Person, ich liebe meine Feierabende. Das bedeutet, abends um 19.30 Uhr sind die Kinder im Bett, das Haus ist aufgeräumt und ich habe Feierabend. Manchmal merke ich aber, dass ich um 18 Uhr so in meinem Tunnel drin bin und versuche, gehetzt alles hinzubekommen. Und ich merke, dass meine Stimmung auf die Kinder übergeht. Und die Kinder, die äußern das mit Schreien. Und ich habe sehr laute Kinder. Das bedeutet, meine Geduld wird immer, immer geringer und ich werde auch laut. Und das ist eine Geräuschkulisse. Also meine Vermieter tun mir manchmal sehr leid. Und ich habe gelernt in den letzten Wochen, Prioritäten zu setzen und mir dann zu sagen, es ist jetzt nicht wichtig, dass um 19.30 Uhr hier alles fertig ist. Ich setze mich jetzt auf den Boden, atme 10-mal tief ein und aus und nehme meine Kinder einfach in den Arm und sehe sie. Und dann ist es eben so, dass ich nicht danach strebe, meinen pünktlichen Feierabend zu haben, sondern strebe nach Frieden. Ich strebe nach Zufriedenheit, um den Abend zufrieden mit meinen Kindern, wo meine Laune abfärbt, zu einem positiven Abend zu machen. Und die dritte Möglichkeit, wenn du die Situation nicht verändern kannst, dann nimm die Situation an. Alleine die Annahme der Situation wird uns Leichtigkeit schenken. Und genau von dieser Annahme schreibt Paulus in Philipper 4, 10 bis 13. Ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich zu sorgen. Ihr habt auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern. Ich habe hier einen anderen Text. Sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles zu stehen, der mich stark macht. Diesen Text schreibt Paulus, als er gerade im Gefängnis war. Paulus war gefangen, in Ketten, ständig bewacht. Er hatte keinerlei Komfort und es ging ihm nicht gut. Und dennoch schreibt er, dass er zufrieden ist. Er hat diese schreckliche Situation scheinbar angenommen. Und seine Wünsche, die er ganz gewiss haben wird, die bestimmen ihn gerade nicht. Sie scheinen ihn nicht zu beherrschen. Und ganz aktuell, wenn wir jetzt an die Familien denken, im letzten halben Jahr waren ganz, ganz viele Kinder krank, ganz viele Familien immer krank. Und das ist kräftezehrend. Man macht sich viele Sorgen. Das sind schlaflose Nächte. Aber wir können an dieser Situation nichts ändern. Wir können nichts daran ändern, dass die Kinder krank werden oder dass wir uns anstecken. Das, was wir machen können, wir können uns kurz darüber aufregen und dann sagen, ist nun mal so. Ich kann jetzt leider wieder nicht arbeiten gehen. Wir haben wieder eine schlaflose Nacht, aber wir versuchen das Beste draus zu machen. Oder das Beispiel meiner schlaflosen Nacht, wo ich um 6 Uhr aufstehe und denke, wie soll ich diesen Tag meistern? Wenn ich mich dafür entscheide, die Situation so anzunehmen und mit dem Wissen, das wird halt ein Tag mit Müdigkeit. Dann verläuft dieser Tag ganz, ganz anders, als wenn ich mich die ganze Zeit in meiner Negativspirale befinde, mich noch selbst bemitleide und der Tag einfach eine Katastrophe wird. Wenn ich mich morgens dafür entscheide, das wird ein guter Tag, auch wenn die Nacht nicht gut war, dann wird es auch ein guter Tag. Oder ganz aktuell, also ihr merkt, es kommen viele Beispiele von mir, weil es ja auch mein Lebensthema ist. Ein ganz aktuelles Beispiel, meine Familie lebt in Belgien. Und ich lebe ja hier in Witzhelden und ich habe 3 Geschwister. Und bei uns ist es normal, dass wenn man ein Kind bekommt, dass dieses Kind Paten bekommt. Und mein Bruder bekommt jetzt das 3. Baby, 3 Geschwister. Meine ersten 2 Geschwister sind schon Paten. Und mein Bruder hat immer gesagt, ich möchte eine Patin haben, die in der Nähe wohnt. Das heißt, ich bin raus eigentlich. Aber trotzdem habe ich es mir gehofft. Das ist etwas, was Wertschätzung ausspricht, wenn mein Bruder mich fragt, ob ich Patin werden möchte. Und wie erwartet, hat er mich natürlich nicht gefragt, dass ich Patin werden möchte. Und es hat mich verletzt. Und es war diese graue Wolke, die über die Ostertage über mich hergeflogen ist und ich konnte diese Tage nicht genießen, weil es mich so verletzt hat und es hat mich unzufrieden gemacht. Ich habe mich ungerecht behandelt gefühlt. Warum dürfen meine anderen Geschwister Patin werden? Warum ich nicht? Und irgendwann habe ich mir gedacht, also ich habe jetzt 3 Möglichkeiten. Ich kann meinen Bruder darauf ansprechen und ihm Unrecht tun, weil er hat eine super Patin ausgewählt. Das, was für sie als Familie am besten ist, hat er ausgewählt. Aber ich könnte ihm Unrecht tun und ihm das vorwerfen. Ich könnte aber auch einfach stillschweigend sein und mich darüber ärgern. Ich könnte verbittert werden, unzufrieden werden und wütend ihm gegenüber, dass unsere Beziehung schlechter wird. Oder ich sage, ich nehme es an. Ich wusste, mit welchen Konsequenzen wir von meinem Dorf wegziehen. Ich wusste, dass das Familienleben da weitergeht und dass wir außerhalb sind. Ich wusste das und ich wusste, dass es Konsequenzen hat. Das bedeutet, ich nehme es an, freue mich für meinen Bruder, dass er eine gute Patin gefunden hat und bin einfach eine gute Tante. Das gibt mir eine ganz andere Haltung dem Ganzen gegenüber. Und ich kann meinem Bruder ganz anders gegenübertreten. Aber es braucht Zeit, zu dieser Entscheidung zu kommen. Und das, was mich als eher unzufriedenen Menschen ganz besonders beruhigt, ist, dass Paulus in diesem Text schreibt, er hat es gelernt, zufrieden zu sein. Es ist ein geistlicher Wachstum. Paulus ist in der Lage, durch den Heiligen Geist in seiner Situation zufrieden zu sein. Er ist voller Vertrauen in Gott. Und hier geht es nicht um eine schlechte Nacht oder um eine Patenschaft. Hier geht es um was ganz Schreckliches, in der Paulus gerade ist. Und er lädt ein, diese Situation anzunehmen und zufrieden zu sein. Und somit sind wir bei der ersten Entscheidung. Entscheide dich jeden Tag neu, die Situation anzunehmen, die du nicht ändern kannst. Und wenn ich die Situation annehme, dann kann ich meinen Blick heben und kann schauen, was ich habe. Lenke ich meinen Blick auf das, was da ist, dann kann man doch eigentlich nur dankbar sein. Und das Thema Dankbarkeit hatten wir schon am Anfang vom Gottesdienst. Und natürlich ist das auch ein Punkt in der Predigt. Eigentlich müssten wir zu den glücklichsten Menschen auf der Welt gehören. Wir haben kein großes Erdbeben, was unser Hab und Gut zerstört hat. Wir haben keinen Diktator, der es nicht zulässt, dass wir unsere Meinung kundtun. Wir leben in einem Sozialsystem, wo es keine absolute Armut gibt. Und dennoch leben wir in einem Land, wo nicht die glücklichsten Menschen leben. Gerade hier, die wir sitzen, uns müsste es doch richtig gut gehen. Wir haben alle mal ein Dach über den Kopf. Wir haben saubere Kleidung. Wir haben genug Nahrung. Wir haben Geld, um in Urlaub zu fahren. Und das auch mal eben schnell am Wochenende. Es geht uns gut. Und dennoch richten wir den Blick auf das Negative. Ein Mann und seine Frau sind bei Freunden zum Essen eingeladen. Und der Mann lobt die Gastgeberin für ihr gutes Essen. Dann sagt seine Frau auf einmal, oh, ich würde mich so freuen, wenn du mich auch mal loben würdest für mein Essen. Woraufhin der Mann antwortet, wenn es mir nicht schmecken würde, dann würde ich schon was sagen. Wir leben in einem Negativklima und können schon oft gar nicht mehr wertschätzen, was wir überhaupt haben, was tagtäglich vor unseren Augen läuft. Und nur selten begegnen wir wirklich jemanden, der in Dankbarkeit lebt. Es gibt unzählige Situationen im Alltag, wo wir dankbar sein können. Und Studien zufolge fördert Dankbarkeit sogar auch die Gesundheit. Dankbarkeit, so die Forscher, ist eine Kraft, die das Leben erleichtert. Dankbarkeit schützt vor Enttäuschungen, Verbitterungen, depressiven Verstimmungen und man kann mit Schicksalserfahrungen nachhaltig gut umgehen, besser umgehen. Und neue Forschungen zeigen zusätzlich, dass Menschen, die dankbar sind, viel zufriedener sind. Und schon vor über 2000 Jahren wussten das auch die Menschen ohne Forschung. Paulus sagt nämlich in 1. Thessalonicher 5, 18, 16 bis 18, seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Jesus Christus für euch. Dankbarkeit ist ein tiefer Ausdruck zu der Beziehung zu Gott, von dem wir alles haben und von dem wir unser Leben geschenkt bekommen haben. Dankbarkeit ist eine innere Haltung, die uns eine ganz besondere Perspektive auf die Schöpfung, auf mein Leben und auf dein Leben gibt. Und die Geschichte von Maria und Martha wäre bestimmt ganz anders verlaufen, wenn Martha voller Dankbarkeit gewesen wäre. Sie wäre dankbar gewesen, dass Jesus sie überhaupt besucht. Sie wäre dankbar gewesen, dass sie sich um Essen kümmern darf. Und wenn Martha mit einer dankbaren Haltung an diesen Besuch herangegangen wäre, hätte sie vielleicht ihre Gäste so bewirtet, dass sie schnell gemerkt hätte, es ist viel cooler an den Füßen Jesu zu sitzen und sich auch dafür entschieden. Dankbarkeit fängt mit einer Entscheidung an. Sei dankbar für dein Leben, welches du leben darfst. Sei dankbar für das Land, in welches du lebst, auch wenn du mit den Entscheidungen von der Regierung nicht immer einverstanden bist. Sei dankbar für das Haus, in das du lebst, auch wenn dir noch einige Dinge fehlen. Sei dankbar für den einen Menschen, der dich immer mal wieder besuchen kommt, auch wenn du gerne hättest, dass dich mehrere Menschen besuchen. Sei dankbar für den einen Freund, der sich wirklich für dich interessiert, statt dir zu wünschen, dass du 20 Freunde hättest. Ich weiß, dass es nicht in jeder Lebenslage funktioniert oder einfach ist. Und dennoch bin ich davon überzeugt, dass wenn wir in unserem größten Leid dankbar sind, Dankbarkeit und Erfüllung erleben dürfen. Und somit kommen wir zur zweiten Entscheidung. Entscheide dich täglich neu dafür, dankbar zu sein. Und der letzte Punkt, und das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt, habe Hunger. Nicht nach Essen, nicht nach Sport oder das, was sich kurzweilig befriedigt, nicht nach Urlauben, freie Zeit und Freizeit. Habe Hunger, habe Appetit nach Gott, denn er ist der Einzige, der dich satt machen wird. In Johannes 6, 35 sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Dieser Vers steht in der Bibel natürlich nicht alleine da. Und bevor Jesus diese Aussage tätigte, fragten ihn die Menschen nach einem Zeichen, dass sie überhaupt an ihn glauben können. Und das kurz nachdem Jesus 5000 Menschen mit 2 Fischen und 5 Broten satt gemacht hat. In der Zeit von Jesus ging es den Menschen eigentlich ganz gut. Sie waren nicht in einer Fluchtsituation. Sie hatten genug, um ihre Grundbedürfnisse zu stillen. Und trotzdem brauchten sie mehr. Es fehlt an Hoffnung, es fehlt an Liebe. Jeder schaut auf sich. Der Blick für andere ist verstellt. Man tut Gutes, muss aber mit dem Hintergedanken, man tut nur Gutes mit dem Hintergedanken, auch belohnt zu werden. Wir wollen immer mehr. Mehr Freizeit, mehr haben, mehr Superfood, mehr gesundes Essen, mehr Sport, mehr tüchtig sein. Jede Woche etwas Neues, immer schneller, immer mehr. Die Zufriedenheit kann sich gar nicht einstellen, denn wir leben in einer Zeit, in der man Angst hat, etwas zu verpassen. Angst davor hat, sich auf etwas festzulegen. Angst davor hat, nicht mehr frei zu sein. Wir haben Angst davor, den Anschluss in der Gesellschaft oder der Geschäftswelt zu verlieren. Und wenn man aber vor allem Angst hat und immer mehr möchte, dann verpasst man doch das eigentliche Leben. Das ständige Streben nach mehr lässt doch den Blick auf das Hier und Jetzt verlieren. Es macht nicht satt, Es erfüllt uns nicht, denn wir wollen ja immer mehr. Das heißt, wir haben eine Leere in uns. Und es braucht den Glauben daran, dass das Leben einen anderen Sinn hat. Es braucht den Glauben daran, dass es etwas gibt, wofür wir eigentlich leben. Und Jesus will den Menschen damals, aber auch heute uns, diese Hoffnung wieder geben. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird immer mehr dürsten. Jesus sagt, ich bin der Sinn des Lebens. Er sagt ganz klar, dass wir ihn brauchen, um satt zu werden. Wir werden nur durch ihn erfüllt. Wir werden nur durch ihn zufrieden. Und wenn ich Hunger habe, dann bin ich so wie dieser Snickers-Werbung innerhalb von einer Sekunde. Bin ich unausstehlich. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass ich nicht satt bin, nicht erfüllt bin und so unausstehlich bin, dann tun mir alle meine Mitmenschen leid. Denn das ist kein Leben. Das ist nicht friedvoll. Das hat nichts damit zu tun, wie wir als Christen zusammen leben sollen. Jesus spricht davon, dass nur er diesen Hunger stillen kann. Das heißt, ich brauche Jesus Christus in meinem Herzen und muss mich immer wieder neu von ihm erfüllen lassen, damit ich weg von dieser unausstehlichen Person hin zu einer friedlichen Person werde. Wir bekommen Hunger nach mehr Annahme und Dankbarkeit. Und Jesus spricht, mach deinen Bibeltext zweimal an. Mach da. Du bist so besorgt. Du machst dir so viele Gedanken um vieles. Und dadurch, dass Jesus den Namen von Mach da zweimal nennt, ist klar, dass Jesus ihren Namen hier betonen möchte. Vielleicht als ein liebevoller Vorwurf. Aus Liebe und in Liebe formuliert, wird dieser Vorwurf jedoch zu einer Einladung. Mach da. Du bist so besorgt. Du machst dir Gedanken um so vieles, sagt Jesus. Und das ist auch gut und richtig und wichtig. Und dennoch sitze ich hier und möchte dich satt machen. Ich möchte Zeit mit dir verbringen. Alle Sorgen dieser Welt müssen nicht auf deinen Schultern, sondern auf meinen liegen. Ich kümmere mich um dich. Ich kümmere mich um deine Sorgen. Ich sättige dich und ich statte dich mit einer übernatürlichen Kraft aus. Vielleicht wäre der Dialog zwischen Jesus und Martha so verlaufen. Und wenn wir an die Bibel glauben und das, was da drin steht, dann glaube ich daran, dass Jesus so auch zu dir spricht. Du bist so besorgt. Du machst dir Gedanken um so vieles. Und das ist auch gut und richtig und wichtig. Und dennoch sitze ich hier und möchte dich satt machen. Ich möchte Zeit mit dir verbringen. Alle Sorgen dieser Welt müssen nicht auf deinen Schultern, sondern auf meinen liegen. Ich kümmere mich darum. Ich sättige dich und ich statte dich mit einer übernatürlichen Kraft aus. Das sagt Jesus zu dir. Wenn Jesus dich erfüllt und sättigt, dann darfst du in Zufriedenheit hin zum Frieden leben. Und damit sind wir bei der dritten Entscheidung. Entscheide dich, deinen Hunger durch Jesus Christus zu stillen. Lass uns unseren Blick heben und darauf schauen, was wir von unserem himmlischen Vater geschenkt bekommen haben. Lasst uns Situationen annehmen und akzeptieren. Lasst uns dankbar für kleine Dinge sein. Und lasst uns diese einmalige und bedingungslose Beziehung mit Jesus leben und uns von ihm sättigen lassen. Jesus wünscht sich, dass wir immer mehr zu seinen Schülerinnen werden und dass wir danach streben, ihm ähnlicher zu werden. Deswegen lade ich dich ein, eine Entscheidung zu treffen, jeden Tag neu, bis sie zu einer Gewohnheit wird und zu einer inneren Haltung. Entscheide dich für Annahme, entscheide dich für Dankbarkeit und entscheide dich dafür, satt von Jesus Christus zu werden. Amen.